Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der zweiten Mai-Ausgabe 2024. Mein Name ist Gerolf Meyer.
Christian Bollert ist mein Name und ich freue mich sehr, da zu sein.
Ich freue mich auch, hier zu sein.
Das ist doch schön. Hier und da kommen wir zusammen.
Genau.
Ja?
Ich möchte zum Thema kommen, sofort.
Ja, bitte. Ich bin ganz erstaunt noch teilweise. Aber ja, bitte. Ja.
Wovon eigentlich?
Ja, dass du jetzt direkt, aber ich weiß ja noch nicht, was kommt. Von daher bin ich gespannt.
Also, ja, ich nehme das Thema, das Eingangsthema der vergangenen Ausgabe nochmal auf.
Okay, ja? Jetzt muss ich nochmal kurz rekapitulieren.
Meine Beobachtung auf dem Weg zum Zahnarzt. Ich nehme mir nochmal hier heraus.
Übrigens gelobt worden auf Mastodon, darf ich sagen, an der Stelle. Hat jemand geschrieben, hier danke auch für die einleitenden Gedanken.
Okay. Also ich nehme mir das Recht heraus, hier nochmal so anekdotisch zu agieren oder zu berichten.
Es sei dir gestattet.
Denn es gab auch Kritik.
Ah.
Ja. Auf Insta hat Julius geschrieben, hallo aus dem Süden. Er lauscht unserem Intro und er sagt, Transporter auf dem Radweg. Und die Rückmeldung des Gesprächs mit dem Plakatierer, er macht seine Probleme zu den Problemen anderer und das ist per se blöd.
Okay, ist die Rückmeldung von Julius.
Genau.
Ja, kann ich auch nachvollziehen. Ist schon, ja.
Ja, und ich möchte das nochmal sagen, das stimmt. Wenn ich da anders verstanden wurde, ich sehe das genauso. Ja. Also nur deswegen, dass ich mit dem sprechen kann, dass da ein Dialog möglich ist, heißt ja nicht, dass man dann, wir verstehen uns dann gegenseitig und dann ist das okay. Nee, das ist natürlich nicht okay. Mir fallen auch sofort ganz konkrete Fälle ein, ne, wo das ein Fahrzeug parkt auf dem Radweg, jemand muss dran vorbeifahren, dann kommt die Straßenbahn, gab es erst vor gar nicht so langer Zeit, zum Beispiel hier in der Stadt einen Unfall, aber gibt es auch an anderen Stellen, das geht einfach nicht.
Ja.
So, nur ist es ja nicht meine Aufgabe und ich möchte mich auch nicht dazu aufschwingen, da irgendwie zu überwachen, irgendwas.
Aber es ist so banal, aber leider traurig, erlebe ich jeden Tag. Also es ist wirklich, habe ich heute früh wieder erlebt, so eine Situation, wo ein Transporter dann einfach auf dem Radweg geparkt hat und der Meinung war, geht jetzt nicht anders.
Und jetzt sage ich dir was.
Ja.
Ich bin wieder zum Zahnarzt gefahren.
Oh, wie oft fährst du denn zum Zahnarzt?
Ja, ich fahre gerade öfter. Das mit den Blingis, das ist so ein bisschen, ne? Also eine mehrschrittige Operation.
Okay.
Aber das ist es mir wert. Genau. Also so sehr ich dem zustimme, dass das blöd ist von dem Fahrer, möchte ich das nochmal betonen, dass ich glaube, der Appell an alle möglichen Leute, die solche Fahrzeuge fahren, sie mögen sich da bitte nicht hinstellen. Ich glaube, den kann man machen. Ja, das ist richtig, aber der wird nicht zum Ziel führen.
Es fehlt noch eine Lösung sozusagen.
Genau.
Ja.
Es fehlt die Lösung. Und ich habe den Eindruck, dass dieses, das war jetzt ein Plakatierer, ja, aber die meisten dieser Fahrzeuge sind diese
Lieferfahrzeuge.
Genau.
Ja.
Und ich habe wirklich den Eindruck, und korrigiere mich bitte, wenn das anders sein sollte.
Mache ich sofort.
Ja, es gibt keine Lösung dafür. Wir haben ein Verteilsystem dieser Sendung und eigentlich ist unsere Infrastruktur, das ist ungeregelt. Ja, jetzt könnte man sagen, okay, das findet sich dann halt irgendwie, aber wie es sich irgendwie findet, ist halt genau das, was wir dann vorfinden und wo es zu sehr unschönen Situationen kommt. Der Zufall will es, dass ich...
Du hast die Lösung.
Nee. Nee. Aber ich bin ins Gespräch gekommen mit dem netten Menschen, der bei mir DHL-Pakete ausliefert.
Ja.
Und da habe ich ihn gefragt, für meinen Nachbarn was angenommen, und da habe ich ihn gefragt, so an einem normalen Tag, wenn du hier 50 Pakete drin hast, wie viel nimmst du wieder mit zurück?
40.
Das nicht. Aber er hat gesagt, es können gut und gerne 20 sein. Das heißt...
Also fast die Hälfte.
Ja.
Oder sagen wir ein Drittel.
Ja. Das kommt noch dazu. Ja. Also 40% der Pakete, vielleicht ist es auch manchmal weniger, aber...
Fahren
sinnlos durch die Gegend. Die Karren stehen in der zweiten Reihe auf dem Radweg, auf dem Fußweg, irgendwie auf der Ecke. Dies, das.
Ich glaube, es gibt Lösungen.
Ja, ich weiß, was du sagst. Lass mich, ich wette mit mir selbst. Ja.
Bitte.
Oh nee, sag mal.
Ich glaube, es gibt, glaube ich, nicht die einfache Lösung, aber ich glaube zum Beispiel, und das haben wir hier auch schon mal lobend erwähnt an dieser Stelle, dass dieses in zweiter Reihe neben dem Radweg parken ist eine Möglichkeit, wo ich glaube, das könnte man ja auch explizit zum Beispiel für Lieferfahrzeuge ausschließlich irgendwie erlauben oder so, und könnte durchaus sein, dass es sogar schon so ähnlich ist. Ich finde tatsächlich, dass diese, und ich bin lange damit nicht warm geworden, aber kann es mittlerweile verstehen, dass diese Paketstationen sinnvoll sind, wo die Leute sich das selber abholen und dann kann ich dort nämlich einen Parkplatz machen, der für die Belieferung da ist sozusagen. Das muss man natürlich auch mitdenken. Ist auch nicht immer gegeben, muss man ehrlicherweise sagen. Also manchmal stehen die dann auch wiederum irgendwo auf der Straße. Und drittens, und wahrscheinlich gibt es noch viertens, fünftens, sechstens und achtens, aber was tatsächlich ich seit ein paar Jahren praktiziere, ist, ich versuche nicht mehr so viel online zu bestellen oder möglichst wenig online zu bestellen. Obwohl auch da wird es wieder kompliziert, habe ich neulich irgendwo gelesen. Selbst wenn man was in der Innenstadt abholt, heißt es nicht, dass es besser ist. Also, ne? Also deswegen, ich glaube, so dezentrale Lösungen und letzte Meile und so, da gibt es, glaube ich, viele auch gute Ideen da draußen.
Du hast mich jetzt mehrmals nicken sehen.
Ja.
Also, mein DHL-Zusteller sagt...
Jetzt kommt's.
Also meint, ne, der das zu mir bringt, der sagt so, Packstation ist durchaus eine gute Idee, er hat sowieso genug zu tun. Mhm. Dann ist das natürlich mit dem Bestellen so eine Sache, da sind wir, glaube ich, wieder bei so einer sehr städtischen Diskussion, also oder großstädtischen.
Ja.
Weil
es eine Innenstadt gibt, wo man hinfahren kann.
Genau.
Oder, ja.
Es gibt Leute auf dem Land, die sagen so, das ist alles schön gut, dass ihr diese Vorhaben habt, aber es gibt hier das einfach nicht mehr. Genau, also Packstation denke ich auch. Und dann frage ich mich, ist natürlich heute auch vorgekommen auf dem Weg zum Zahnarzt, da habe ich drei Sachen noch erlebt. So,
die machen wir eine Serie draus.
Ja, ja, deswegen dachte ich
auf dem Weg zum Zahnarzt.
Was ist eigentlich los? Was wird mir hier so exemplarisch immer gezeigt auf diesem Weg zum Zahnarzt? Es stand das graue Amazon-Auto da.
Mhm.
Ja, und beim Amazon-Auto, immer wenn ich eins sehe, und wenn das irgendwo steht, frage ich mich, wie trägt denn dieses Unternehmen überhaupt zum Erhalt der Infrastruktur, die es hier nutzt, bei?
Du meinst Steuern?
Zum Beispiel.
Mhm.
Ja, was du ja beim klassischen Einzelhandel irgendwie hast.
Mhm.
Und was dann gerade in so kleinen und Mittelstädten irgendwie wirklich ein Problem ist.
Spielt es darauf an, dass irgendjemand auch den Fahrradweg zum Beispiel bezahlen muss?
Natürlich.
Oder die Stellplätze für...
Ja, klar.
Ja.
Und das ist ja die Frage, ob das da passiert.
Mhm.
Da bin ich auch kein Experte dafür, aber habe ich schon dies und das gehört.
Sind wir mindestens bei viertens, ja.
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 Dann fuhr heute noch, wirklich kein Scheiß, fuhr vor mir so ein E-Dreirad zur Paketauslieferung. Es war ein dreispuriges Fahrzeug, also ungefähr einen Meter breit.
Gibt es hier in der Stadt gerade einen Feldversuch dazu?
Ja, ungefähr einen Meter breit, Vorderrad, also dreispurig bei drei Rädern.
Mhm.
So, dieses fuhr wiederum auf diesem in der letzten Anmoderation angesprochenen Handtuchradweg und teilweise Radfahrstreifen. Ich fuhr dahinter, konnte beobachten, was passiert, wenn ein Gullideckel kommt. Zack, es wird so ein bisschen gekickt. Ich konnte beobachten, dass es nie nur auf dieser...
Geht gar nicht, ist ja quasi
Infrastruktur Platz hatte.
Ist ja eher so Gästehandtuch fast schon.
Ja. Ja. Dann konnte ich beobachten, was passiert, wenn die Kiste mit 25 Sachen
Schräglage bekommt?
Nee. An dem älteren Herrn vorbeifährt, der auf dem Fußweg daneben, der auch nur einen Meter breit ist, läuft.
Mhm.
Ja.
Da weht's den Hut weg.
Ja.
Ja.
Ja. Der erschreckt.
Ja, ja.
Und
ja,
das höre ich auch sehr oft. Ja. Also enges Vorbeifahren an Leuten, die zu Fuß unterwegs sind.
Übrigens,
großes Problem.
Auch an anderen Fahrradfahrern, ging mir heute auf dem Weg hierher.
So. Ja, ja. Da haben wir es wieder. Ja. So, das alles vermittelt mir den Eindruck, wir sind da noch nicht bei der Lösung.
Aber es gibt welche.
Es gibt welche. Die Packstation ist sicher Teil der Lösung und ich denke ja, dass es um eine Umorganisation des Verkehrsraumes geht, weil das ist jetzt so, es ist halt nicht nur ärgerlich und mein Gott, dann ärgere ich mich halt mal. Es ist halt einfach, es ist gefährlich. So, die Beispiele haben wir schon öfter mal genannt. Die können wir auch. Also das würde jetzt nicht lange dauern, die wieder aufzuzählen, und zwar auf wirklich die wirklich krassen.
Mhm.
Ja. Da steht dann irgendwann nur noch so ein weißes Fahrrad an so einer Stelle. Und vor allen Dingen, und das ist jetzt meine Hinführung zum Thema, und es war nicht geplant, aber kurz, das ist das letzte Fahrzeug, was, bevor ich bei meiner Zahnärztin eingetroffen bin, auf dem Radweg stand, auf dem Radfahrstreifen, entschuldige bitte.
Ja.
Es war ein Elterntaxi.
Ach.
Vor einer Schule.
Ein SUV?
Nee, das nicht.
Immerhin nicht, aber...
Es war ein Kleinwagen und ich dachte mir, was ist hier los? Irgendwas will mir das sagen, denn in dieser Ausgabe dieses Podcasts geht es um die Mobilität, um die Fahrradmobilität junger Menschen.
Das finde ich gut, das werden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher besprechen und ich muss mir einfach merken, nächsten Monat nochmal fragen, ich hoffe, dass es nicht so dramatisch ist beim Zahnarzt, aber ob du nochmal beim Zahnarzt warst, vielleicht wird daraus ja wirklich eine lose Serie hier. Gerolf auf dem Weg zum Zahnarzt mit seinen Verkehrsbeobachtungen. Danke dafür und ich würde sagen, wir starten in diesem Podcast nach knackigen 10 Minuten.
Ja, das machen wir und ich hoffe, meine lose Aneinanderreihung, meine Erlebnisse auf diesem abenteuerlichen Weg hat dir irgendwas gebracht, lieber Christian.
Antritt. Der Fahrradpodcast von Detektor FM.
Wenn sich ganz zufällig viele Radfahrende treffen und dann zusammen so ein bisschen durch die Gegend fahren, dann nennt man das in der Regel Critical Mass. Wenn sich nicht ganz zufällig viele besonders junge Radfahrende treffen, dann könnte es sich um eine Critical Mass handeln. Was das ist und was es mit sogenannten Schulstraßen auf sich hat, und das hat sicher auch was mit den Elterntaxis zu tun, darüber sprechen wir mit Simone Kraus vom Aktionsbündnis Critical Mass.
Außerdem gehen wir auf Ausfahrt des Monats und nehmen diesmal den Bus, ja wirklich, genau gesagt, den Bici-Bus, denn der ist im April zwischen Grimma und Großbardau gefahren und er besteht natürlich aus einigen Fahrrädern. Was es damit auf sich hat und wann er wieder fährt, darüber sprechen wir mit Sarah Müller.
Und hier kommt jetzt der Beitrag zur Critical Mass.
Genau.
Critical Mass, die kritische Masse, diesen Begriff gibt's in der Kernphysik, in der Spieltheorie und... Na klar, ihr ahnt's, in der Fahrradwelt. Damit wird das unorganisierte gemeinsame Fahren im Verkehr bezeichnet, mit dem Radfahrende vor allem in Städten auf sich aufmerksam machen. In manchen Städten sind die Critical Masses regelmäßige und fast schon feste Termine in der Fahrradszene.
Angelehnt an die Critical Mass gibt es auch die Critical Mass. Und man ahnt es nochmal, hier geht's vor allem um junge und sehr junge Menschen und ihre Rolle im Straßenverkehr. Von Ende April bis Anfang Mai haben gerade Critical Mass Aktionswochen stattgefunden und wir möchten wissen, was da passiert ist und wer das eigentlich organisiert. Dafür sprechen wir mit Simone Kraus vom Aktionsbündnis Critical Mass. Wir sagen Hallo nach Köln. Hallo Simone.
Hallo.
Simone, du sprichst als Erwachsene für die Critical Mass. Wie passt das zusammen?
Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich sind wir hier Erwachsene, die entschieden haben, dass wir den Kindern eine Stimme im Verkehr geben wollen. Aber es sind natürlich auch Kinder dabei, die regelmäßig zu Wort kommen. Zum Beispiel hier das Aktionsbündnis, das agiert ja von Köln aus. Und wir haben auch ein starkes Kinderteam, das öfters mal dabei ist. Zum Beispiel, wenn wir die Verkehrsministerin der Länder treffen. Dann haben wir zum Beispiel den Jakob dabei und die Flora und die Luise. Das sind 3 10-Jährige, die echt super fit sind und sich echt für die Mobilitätswende für die Kinder stark machen.
Warum ist es denn aus eurer Sicht wichtig, dass auch die Kinder gehört werden?
Ja, die Kinder werden oft vergessen. Also gerade wenn es um Verkehrsplanung, Städteplanung geht, dann sind es ja oftmals Erwachsene, die die Entscheidungen treffen und auch immer noch sehr viele Männer. Und wir haben festgestellt, die haben die Kinder oftmals gar nicht auf dem Schirm. Und das ist quasi eine Hauptaufgabe vom Critical Mass Aktionsbündnis, auch die Entscheidungsträgerinnen auf allen Ebenen in der Politik und in der Verwaltung dafür zu sensibilisieren, dass sie bei all ihren Planungen und Entscheidungen quasi alle von 8 bis 80 im Visier haben sollten, weil das ist auch so ein berühmter Ansatz von dem Stadtplaner Jan Gehl aus Kopenhagen, dass eine Stadtplanung nur gut gelingen kann, wenn man halt quasi die Kinder und auch die älteren Leute im Blick hat. Davon profitieren letztendlich alle Generationen.
Und jetzt kennen wahrscheinlich viele die Critical Mass, würde ich mal behaupten, die diesen Podcast hören. Critical Mass wahrscheinlich eher nicht so. Warum ist das aus eurer Sicht die richtige Form, um diese Sichtbarkeit herzustellen?
Das heißt richtig oder falsch, das ist halt unsere Form. Also das heißt, wir sind quasi, also ich bin auch als Mutter dazu gekommen oder ich war tatsächlich vorher bei Aufbruch Fahrrad, im Volksbegehren in NRW dabei und habe auch da gemerkt, dass unter den Aktivistinnen ganz wenige Familien vertreten sind und dass gerade ja Kinder eine schlechte Lobby haben und die Critical Mass, die ist quasi auch aus den USA rübergeschwappt, so wie die Critical. Ungefähr zeitgleich, so aus der Fahrradbubble, so 2018, sind die ersten Critical Masses durch Europa gefahren, zum Beispiel auch durch Stuttgart oder Wien. Und da ist etwas Schlimmes in Köln passiert, nämlich dass ein Kind auf dem Schulweg, auf dem Fahrrad, von einem Müllfahrzeug überfahren wurde und dann tatsächlich verstorben ist. Und das war so ein tragischer Moment, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen auf jeden Fall auch was machen, um die Position der Kinder als Verkehrsteilnehmende zu stärken.
Wenn ich jetzt vielleicht von beiden noch nicht so viel gehört habe, also nicht genau weiß, was eine Critical Mass ist und demzufolge auch nicht weiß, was eine Critical Mass ist, wie muss ich mir diese Aktionsform vorstellen? Also jetzt konkret bei euch, die Critical Mass. Wie läuft es ab?
Das läuft so ab, dass Kinder, aber auch Erwachsene, also das heißt, es ist offen für alle Altersklassen, zusammen Fahrrad fahren über große Straßen, oder auch kleine, je nachdem wie der Ort ist, aber die Herausforderung ist, halt dort lang zu fahren oder das Charmante, wo sonst es gar nicht möglich ist, mit dem Fahrrad zu fahren. Zum Beispiel durch einen Tunnel, der sonst den Autos vorbehalten ist oder also wo schon lange eigentlich auch irgendwie eine Radfahrspur mal hin müsste. Und genau, dann fährt man in der großen Gruppe durch die Stadt mit bunten Schildern und bunten Sprüchen sozusagen, um halt darauf aufmerksam zu machen, dass die Straßen für alle da sind, also tatsächlich auch für alle Menschen, die mit dem Fahrrad unterwegs sind oder halt auch zu Fuß und nicht nur für Autos.
Wir haben es in der Anmoderation angedeutet, die Critical Mass ist oft so, dass sie keine wirklichen Organisatoren, Organisatorinnen kennt, sondern dass es so ein unorganisiertes, quasi zufälliges gemeinsames Fahren ist. Ist das bei der Critical Mass auch so oder ist es schon was, wo ihr sagt, das melden wir an?
Genau, das ist der entscheidende Unterschied. Die Critical Mass, die ist geordnet, also die wird vorher als Demo, als Versammlung angemeldet. Da steht auch die Route fest. Das heißt, das ist halt auch besonders wichtig natürlich, dass die Teilnehmenden bei der Critical auch geschützt sind.
Jetzt bist du ja vom Aktionsbündnis Critical Mass. Wie muss ich mir das Aktionsbündnis vorstellen? Du hast schon gesagt, du hast dich vorher schon engagiert in der Fahrradszene und da gab es nicht so eine große Aufmerksamkeit für Familien und Kinder. Wie seid ihr organisiert? Ist das so ein Verein, der sich einmal die Woche trifft? Oder also wie arbeitet ihr?
Wir sind kein Verein. Es ist ein lockeres Aktionsbündnis. Wir haben die großen Player sozusagen dabei, unter anderem den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, den ADFC also, den VCD, aber auch das Deutsche Kinderhilfswerk, was sich ja speziell auf Kinderrechte oder für die Kinderrechte einsetzt. Das sind so die großen Partner, die die Klammer darum bilden. Und ansonsten ist es ein offenes Bündnis tatsächlich, wo jede dazukommen kann, die auch bei sich eine Aktion oder also eine Fahrraddemo vor Ort durchführen möchte. Das sind ganz unterschiedliche Menschen. Zum Teil sind es halt auch Menschen aus diesen eben genannten Vereinen, aber es sind auch Privatpersonen. Und wir haben ein System, dass wir quasi die alle online trainieren, also dass wir regelmäßig Workshops halten, wo wir erklären, wie so eine Critical Mass Fahrraddemo funktioniert, was dabei wichtig ist. Wir stellen Materialien zur Verfügung, wir haben so eine Open-Source-Plattform, aber es ist halt insgesamt halt ein sehr offenes Netzwerk sozusagen.
Als Netzwerk stellt ihr auch Forderungen auf, die kann man auch nachlesen auf eurer Webseite kinderaufsrad.org. Wir wollen jetzt hier den Service bieten, dass das nicht unsere Hörerinnen und Hörer alle einfach nachlesen sollen, sondern wir würden gern mit dir drüber sprechen. Was sind eure wichtigsten Forderungen?
Unsere wichtigste Forderung ist einfach, dass wir ein kinderfreundliches Straßenverkehrsrecht fordern als übergeordnete Forderung. Da zählen ein paar Hauptforderungen dazu. Das sind zum Beispiel baulich getrennte und breite Radwege, vor allem an den großen Straßen. Und ein weiterer Punkt ist, dass wir ja die Orte quasi besonders unter die Lupe nehmen, wo viele Kinder unterwegs sind, nämlich die Schulen, dass wir halt sagen, wir möchten gerne autofreie Bereiche vor den Schulen haben, die sogenannten Schulstraßen, aber halt auch, dass die Schulen bei den Radverkehrsnetzen mitgedacht werden, dass die quasi in die Radverkehrsnetze integriert werden.
Das heißt, ihr arbeitet auch an sowas wie, ich sag mal, dem Gegenmodell zu in der dritten Reihe parken mit dem SUV und das Elterntaxi sein?
Oh je. wir arbeiten an dem Modell, wo alle Kinder und Jugendlichen sicher und selbstständig zur Schule gehen können, also kommen können mit dem Fahrrad oder mit dem Tretroller, der sehr beliebt ist, oder halt auf den Füßen, mit dem Ziel, dass quasi alle Kinder alleine zur Schule kommen können. Daran arbeiten wir. Also, dass man auch schöne Bereiche hat vor den Schulen, wo man sich gerne aufhält, die ein geschützter Raum sind für die Kinder, wo auch im Winter mal eine Schneeballschlacht noch vor Unterrichtsbeginn stattfinden kann. Also daran arbeiten wir, dass quasi das Recht der Kinder auf einen schönen, selbstständigen Schulweg, auf Eigenständigkeit und eine gesunde Entwicklung.
Über die Reform des Straßenverkehrsrechts und des Straßenverkehrsgesetzes und auch die im Bundesrat dann missglückte Reform haben wir hier schon mehrmals gesprochen im Podcast. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist die Schulstraße, die ihr ja auch prominent erwähnt. Kannst du noch mal beschreiben, was das ist?
Genau, eine Schulstraße ist ein für die Kinder geöffneter Bereich vor der Schule, oder also die Straße vor der Schule kann zur Schulstraße werden oder auch mehrere Straßen im nahen Umfeld einer Schule. Das Ganze kann temporär passieren. Das ist das sogenannte Wiener Modell, dass das tatsächlich nur passiert ganz kurz vor Schulbeginn, meinetwegen für 30 Minuten oder dann noch einmal zum Ende des Schultages am Nachmittag. Geöffnet für die Kinder heißt, dass dann halt der Bereich der Schulstraße für Autos in dem Moment nicht zugänglich ist. Das Ganze kann man aber auch noch weiterspinnen. Das nennen wir das Pariser Modell, dass quasi so eine Schulstraße auch permanent autofrei wird und auch umgestaltet wird. Das passiert gerade zum Beispiel in Paris in einem großen Umfang, dass halt auch die ganze Straße, ja, dass da Bäume nachgepflanzt werden, dass es da so Spielelemente gibt auf dem Boden, dass es da Bänke gibt, dass es einfach ein schönes Umfeld sozusagen von der Schule geschaffen wird.
Das Pariser Modell gibt es in Paris logischerweise. Ich gehe davon aus, dass das, was du als Wiener Modell beschreibst, auch in Wien schon umgesetzt wird. Das wäre richtig. Jedenfalls, okay, ja, dann habe ich das gut kombiniert. Jetzt würde ich gern wissen, das aktuelle Straßenverkehrsrecht, wie wir es derzeit in Deutschland haben, ermöglicht das diese beiden Modelle oder müsste da was verändert werden?
Tatsächlich, die Rechtsprechung ermöglicht das, nicht unbedingt die Straßenverkehrsordnung. Da ist es ein bisschen kompliziert. Aber ein wichtiger Hebel ist das Straßenrecht, was auf Landesebene geregelt wird. Da hat jetzt das NRW-Landesverkehrsministerium gerade Ende Januar einen entsprechenden Erlass rausgegeben, der beschreibt, wie das vor dem gängigen Recht umgesetzt werden kann. Jetzt gibt es in Deutschland für dieses sogenannte Wiener Modell mehrere Pilotprojekte. Die laufen in der Regel als Verkehrsversuch, also klassisch StVO. Dann hat man nur die Herausforderung, was macht man, wenn der Verkehrsversuch zu Ende ist. Das Straßenrecht ist da aus unserer Sicht charmanter, weil das bietet die Möglichkeit einer sogenannten Teileinziehung. Das ist ein klassischer Vorgang, so wie er passiert, wenn eine Fußgängerzone eingerichtet wird. Und das ist zum Beispiel jetzt das Verfahren, was halt auch in Köln momentan gewählt wird, um die Pilotprojekte, die es in Köln schon gibt, zum Beispiel zu verstetigen. Es gibt aber auch schon eine erste Schulstraße, die permanent autofrei ist. Die befindet sich in Berlin-Mitte. Und es ist auch das Verfahren, was dort gewählt wurde. Es ist immer so die Frage, dass viele Straßenverkehrsbehörden oder die Ämter oft sagen, nee, das geht ja gar nicht. Das fanden wir ein bisschen blöd, dass wir immer diese Antwort bekommen haben oder auch andere Partnerinnen in anderen Orten haben immer ganz schnell diese Antwort bekommen. Das fanden wir unbefriedigend und deswegen hatten wir auch Ende letzten Jahres ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, das halt das darlegt, wie man es vor geltendem Recht in Deutschland auch machen kann, eine Schulstraße einzurichten. Das heißt, es ist möglich und genau, wir haben gezeigt, wie es geht.
Noch ganz kurz von mir als Verständnisfrage dazu, du hast das nordrhein-westfälische Verkehrsministerium erwähnt. Wenn ich dich richtig verstehe, ist es trotzdem nicht abhängig vom Bundesland, in dem ich mich befinde, sondern dem von euch in Auftrag gegebenen Rechtsgutachten folgend, ist es in allen Bundesländern möglich, sowas einzurichten. Verstehe ich dich da richtig?
Genau, das ist in allen Bundesländern möglich. Auch die Straßenrechte der Länder, die sind alle sehr ähnlich aufgebaut. Und somit haben wir da quasi eine bundesweite Möglichkeit.
Stichwort bundesweite Möglichkeit. Gerolf hat es vorhin angesprochen, es gab ja gerade diese Aktionswochen. Was war denn da das zentrale Ziel?
Ja, das zentrale Ziel. Wir hatten tatsächlich jetzt auf die Schulstraßen unseren Akzent gelegt. Und wir wollen halt jetzt, dass auch die Kommunen loslegen, weil wir haben jetzt bewiesen, dass es geht, das Schulstraßen einzurichten. Und wir möchten jetzt eigentlich die Kommunen zum Handeln bringen, weil wir wissen, dass die Nachfrage an den Schulen im ganzen Land verteilt echt groß ist und da die verkehrliche Situation rund um Schulen zu verbessern. Das war quasi unsere Schwerpunktforderung, die wir jetzt bei diesen Aktionswochen hatten.
Du hast vorhin dieses traurige Beispiel angesprochen, wo ein Kind gestorben ist in Köln. Und wo ich tatsächlich bei der Vorbereitung auf das Thema immer wieder dran denken musste, ist die historische Genese in den Niederlanden. Da ist es ja auch so gewesen, dass vor allen Dingen der Tod von Kindern und der Protest dagegen dazu geführt hat in den 70er Jahren, dass es überhaupt so eine große Aufmerksamkeit gibt für das Thema Fahrradfahren. Seht ihr auch so eine große Wirkung eurer Initiative, dass es vielleicht, ja, ich sag mal, gesellschaftlich nochmal einen zusätzlichen Schub geben kann, wenn ihr gemeinsam mit den Kindern irgendwie ja, mehr Aufmerksamkeit schafft, wie du es genannt hast, für ein kindergerechtes Straßenverkehrsrecht?
Genau, das wäre die Idealvorstellung oder das ist der Plan. Also die Zeiten haben sich ja zum Glück ein bisschen geändert oder auch die Demonstrationsformen haben sich geändert. Also die Stop the Kindermorden, das war ja auch wirklich eine tragische Zeit, wo sehr viele Kinder verunglückt sind im Straßenverkehr und es auch dann bei den Protesten sehr wild zuging, dass da Mülltonnen brannten oder vielleicht auch noch mehr. Wir haben das quasi jetzt versucht, in die heutige Zeit zu übertragen und sehen halt, also wir haben eigentlich den Schwerpunkt darauf, dass wir auch eigentlich bei den Protestformen gar nicht, ja, nicht gegen etwas demonstrieren wollen, sondern eigentlich für etwas und dass wir halt Sachen etwas erlebbar machen. Das ist eigentlich der Kernpunkt, dass wir eigentlich mit den Aktionen, also wir machen ja hauptsächlich diese Critical Mass Fahrraddemos, die machen Großteil der Aktionen aus, aber wir setzen auch dieses Modell der Schulstraße als Demo um und wollen halt Dinge halt erlebbar machen, die sich manche Leute einfach auch gar nicht richtig vorstellen können. Also sie können sich zum Teil gar nicht vorstellen, wie könnte es denn sein, wenn jetzt so ein autofreier Bereich vor einer Schule entsteht. Und wir wollen da gar nicht so lange an Tischen diskutieren, sondern wir wollen es einfach auf die Straße bringen, dieses positive Zukunftsbild. Das ist uns halt total wichtig daran.
Stellen wir uns mal vor, ich würde das jetzt hören. Ich habe vielleicht 2 oder 3 Kinder und ich bin nicht in einer deutschen Großstadt, also nicht in Köln, hast du erwähnt, oder in Berlin, oder wir sind hier in Leipzig. Da gibt es auch schon Aktionen, sondern ich bin irgendwo in, nehmen wir mal Pasewalk.
Schöner Ort,
ja. Hintergrund meiner umständlichen Frage ist, seid ihr so in den typischen, in den Großstädten und in den typischen Milieus organisiert oder geht das auch noch weiter? Seid ihr auch so in so Klein- und Mittelstädten? Städten.
Tatsächlich sind wir auch in vielen kleinen Städten präsent. Und das ist ja total spannend daran, dass es halt einfach nicht nur dieses Großstadtproblem ist, sondern dass die Probleme eigentlich überall gleich sind. Also das, wie sich das dann zeigt, ist vielleicht was anderes. Wenn es jetzt zum Beispiel in Köln ein Schulzentrum gibt, was irgendwie in ein Gewerbegebiet gebaut wird, wo es einfach keine Zuwegung gibt, wo viele Menschen durch können und erst gar keine Radinfrastruktur, dann ist das vielleicht, ich kenne jetzt Pasewalk nicht, aber da vergleichbar, wenn es da vielleicht ein Schulzentrum gibt, was außerhalb des Ortes ist und wo eine Landstraße hinführt, wo alle lang müssen, aber einfach kein Radweg da ist.
Ja, wir vertrauen an der Stelle einfach Christian Bollert. Wenn der sagt, Pasewalk ist schön, dann stimmt das. Ja. Dann spiele ich das jetzt mal noch eine Frage weiter. Dieses Beispiel, ich wohne in Pasewalk mit meinen 3 Kindern und dort gibt es vielleicht noch keine Critical Mass. Was mache ich, wenn ich sage, Pasewalk braucht eine Critical Mass? Was ist der beste Weg?
Der beste Weg ist erstmal, dass er uns kontaktiert und dass wir ihn dann in unseren Verteiler aufnehmen, damit er auf jeden Fall den nächsten Online-Workshop How to Critical Mass nicht verpasst. Dann sollte er sich schon mal in Pasewalk umschauen. Gibt es da MitstreiterInnen, mit denen er zusammen ein kleines Team machen kann? Also andere Eltern vielleicht, die Kinder an der gleichen Schule oder in der Kita haben. Oder vielleicht gibt es doch schon irgendwie auch jemand, der organisiert ist vor Ort. Vielleicht gibt es da einen Ortsverband vom VCD oder von dem ADFC oder eine Greenpeace-Gruppe. Eine Organisation, die einfach so im Nachhaltigkeitsbereich organisiert ist. Und das wären dann auch vor Ort schon mal gute Anknüpfungspunkte für die Bildung eines lokalen Critical Mass Teams in Pasewalk.
Und wenn die Leute schnell sind, können sie schon im Herbst wahrscheinlich bei der nächsten Aktionswoche dabei sein, oder?
Ja, da ist noch dicke Zeit zu. Genau.
Wann ist die?
Die sind Ende September und da haben wir jetzt noch einfach genug Vorlaufzeit. Also das ist auf jeden Fall super machbar.
Simone Kraus vom Aktionsbündnis Critical Mass hat uns erklärt in diesem Gespräch, was es mit der Critical Mass auf sich hat, was sie unterscheidet von der Critical Mass, was eine Schulstraße ist. Ich habe das erste Mal von einer Schulstraße gehört. Und auch das, was man machen kann, wenn man in Pasewalk oder auch in anderen schönen Orten,
Stendal,
genau, sowas vermisst.
Otterndorf.
Ja, Bietigheim, Bissingen. Irgendwo gibt es
Schweinfurt.
Gut. Herr Christian Bollert durchblättert seinen inneren Atlas und wir sagen ganz vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch.
Schulstraße war mir neu in dieser Form. Habe ich vorher so explizit noch nicht gehört und finde ich auch interessant, dass die Einrichtung einer solchen, wenn ich das richtig verstanden habe, möglich ist. Ich will jetzt nicht sagen unkompliziert möglich, weil...
Nee, das kann nicht so.
genau, aber es scheint möglich zu sein.
Ja, und finde ich auch ein gutes Konzept. Ehrlicherweise würde mich ja schon das Wiener Modell, wenn ich richtig aufgepasst habe, für den ersten Schritt schon mal sehr zufriedenstellen. Also wenn man zum Beispiel sagt, weiß ich nicht, von 6.30 Uhr bis morgens um 8 oder so gilt an dieser Stelle das, finde ich schon mal gut. Aber klar, vielleicht ist dann langfristig das jetzt nicht die allerbeste Idee, also dann vielleicht doch lieber ein Pariser Modell. Aber ich meine, zum Einstieg könnte ich mir zum Beispiel ganz gut vorstellen, dass man so mit dem Wiener Modell da irgendwie mal arbeitet. Und tatsächlich habe ich da auch so ein bisschen in meinem Kopf verschiedene Schulen vor mir, wo ich so denke, ja, da könnte es helfen. Sagen wir es mal so.
Ja. Vielleicht denken wir gerade, Christian, ja, wir denken an eine andere, aber eventuell denken wir an die gleiche.
Unter anderem, glaube ich. Ich denke auch an eine Schule in Stahnsdorf, an die denkst du garantiert nicht.
Nee,
ich denke aber auch an eine, die hier direkt um die Ecke ist.
Ja. Kennst du die Schule? die ist mir bis jetzt, die ist mir nicht wieder eingefallen. Ich habe die mal, ich habe das zweimal gesehen und habe gedacht, das muss ich dir mal erzählen. So, jetzt fällt es mir gerade wieder ein, wo du das sagst.
Ja.
Kennst du die Schule, bei der ein großes Tor gibt auf den Schulhof?
Ja.
Und dort quasi so eine, ich weiß nicht genau, was dort steht. Dort steht jedenfalls, wie die Fahrzeuge, und zwar die PKWs, auf den Schulhof fahren sollen und dass sie schnell wieder runter sollen und wie dort die Fahrordnung ist, damit dort die Kids direkt auf den Schulhof abgeladen werden können.
Kenne ich.
Ich stand da schon ein paar Mal davor und ich musste wirklich zweimal hingucken.
Hm. Ja, ist ein bisschen irre.
Ist unvorbereitet, sonst wüsste ich jetzt, was auf dem Schild steht. Ich fand es wirklich, also ein...
Kannst du ja beim nächsten Mal auf dem Weg zum Zahnarzt mal vorbeigucken, was auf dem Schild steht.
Ja. Ja.
Ich habe noch zwei lose Assoziationen.
Fahr mit deinem, also wirklich, fahr dein Kind bitte bis auf den Schulhof.
Ja,
und dann fährst du aber bitte so rum, ne? Also Ordnung muss sein.
Ja,
also schön gegen den Uhrzeigersinn und nicht zu lang. Und hier ist die Drop-off-Zone.
Ja,
Ich weiß nicht, ob es da auch eine Pick-up-Zeit gibt.
Ich fürchte ja. Naja.
Hm. Viel Erfolg.
Naja.
Weiter so.
Mir sind zwei Sachen eingefallen, als wir hier uns vorbereitet haben. Zum einen tatsächlich, dass Köln, die gute alte Stadt Köln, die Domstadt Köln, auch mal eine Hansestadt war. Und ich als alter Hanse-Ultra-Fan, nicht zu verwechseln mit Hansa, finde ich auch ganz sympathisch, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Hanse, hab natürlich sofort gedacht, ach guck an, die alte Hansestadt Köln. Und da warst du dir nicht so sicher, ob es eine Hansestadt ist oder nicht. Hast du nochmal nachgeguckt?
Ich habe nachgeschaut. Ich habe festgestellt, dass du wirklich ein Hanse-Ultra bist.
Ja, das stimmt.
Ja. Hansa ist mir nicht ganz sympathisch, ehrlich gesagt. Wie viel mache ich mir jetzt?
Das
gab
ist
da neulich so eine Choreografie, da dachte ich so,
genau. Das ist ein Problem, aber es gleichzeitig ist es in der Region
Hello
auch.
Again.
Genau. Also, aber.
Okay, du bist ein Hanse-Ultra.
Ja.
Und das durfte ich feststellen. Ich hatte das vergessen. Du hast es schon mal
aber
erwähnt.
Hier Monchi aber hier zum Beispiel ist auch Hansa-Fan, ne? Also, es ist kompliziert. Deswegen.
Wir dürfen gerne alle Hansa-Fans sein.
Wir wollen nicht von Hanse zu Hansa. Aber das wollte ich loswerden an dieser Stelle einfach geografisch, weil das bei mir, ich kann es ja sagen, ich habe lange Patrizia gespielt, wo man ein Hanse-Kaufmann sein musste.
Yes. Das war, warte mal.
Ja, Anfang der 90er. Es gab Patrizia und dann gab es später auch Patrizia 2 übrigens, auch gar nicht schlecht, wie ich finde.
Und war das so ein C64-Ding?
Ja.
Ja, ja.
Und da musste man handeln mit Pech und Salz und Bier und so. Und da musste man zu verschiedenen Hansestädten in Lübeck, Rostock, Danzig und so.
Ich hatte keinen C64.
Wisby.
Ja. Aber mein Freund Thomas Herbst hatte einen.
Ach, der Thomas.
Ja.
Ich hatte einen 286er SX.
Ich habe keine Ahnung von dem Kram.
Ja, so ein
Patrizia.
PC.
Und Ports of Call.
Oh, Ports of Call.
Hast du auch gespielt?
Ja, natürlich.
Geil.
Ja, natürlich. Oh, Waffenschmuggeln war damals übrigens ein großer Geheimtipp.
Ja, nach Basra.
Ja, oder Karachi war auch immer so ein guter Hafen.
Gott.
Schlimm,
wie hören wir uns jetzt eigentlich
an? Das sind die frühen 90er Jahre und Computerspiele. Aber ich wette, da sind viele Menschen da draußen, die das ähnlich erlebt haben. Was ich jedenfalls noch sagen wollte, weil du Pasewalk so gedroppt hast, zufälligerweise, hat übrigens auch gar nicht so wenig mit Hansa zu tun, aber das nur am Rande.
Ist Pasewalk etwa auch eine Hansestadt?
Nein.
Ach so.
Aber pass auf, ich habe noch eine Gastronomie-Assoziation.
Das wäre jetzt ein Zufall gewesen, ja?
Jetzt hole ich noch mal ein bisschen aus. Früher, als ich mal jung war, habe ich auch aufgelegt, so als DJ in verschiedenen Clubs in Potsdam. Und jetzt kommt die Geschichte zu
Und Hase. Wer genau zugehört hat, weiß auch, wie du geheißen hast.
Genau, aber darauf wollen
das
wir jetzt
wollen
gar
wir nicht
einnehmen.
Noch mal sagen.
Aber ich kann einen anderen Namen nennen. Und zwar, und jetzt wird es gleich dir wie Schuppen von den Augen fallen, DJ Pasi war ein großer DJ in Potsdam.
Und ich weiß sofort, wo er herkam.
Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre. Und er kam aus Pasewalk. Daher hatte er sich diesen Namen. Der Name war jetzt natürlich nicht wahnsinnig kreativ, aber DJ Pasi hat für mich für immer einen Platz in meinem Herzen, weil wir haben zusammen aufgelegt, eigentlich nie oder selten zusammen, sondern immer abwechselnd. Also es gab so eine Veranstaltung, die nannte sich Ballroom in Potsdam. Im Ballroom, das war so eine Kneipe und da gab es immer dienstags Disco, würde ich jetzt mal so sagen. Da haben immer Leute aufgelegt, an einem Dienstag im Monat Icke und ein Kumpel und immer an einem anderen Dienstag Pasi. Und Pasi hat damals, und das war wirklich einer der ganz kleinen Momente, wo wir Teil der Popgeschichte waren, und eigentlich ist Pasi Teil der Popgeschichte, hat da gesagt, hier, ich war im Kino, ich habe so eine Zigarettenwerbung gesehen, da ist so ein Riesensong dabei. Ich krieg mal raus, wie die Band heißt, die das gemacht hat und so. Und long story short, das war Zweiraumwohnung. Wir trafen uns in einem Garten. Und das war nicht als Single vorgesehen. Aber weil DJ Pasi bei der Plattenfirma angefragt hat, wie dieser Song heißt und ob er davon mal eine Pressung haben könnte, haben die dann gesagt, komm, wir schicken dir hier was. Dann hat der das im Ballroom aufgelegt. Wir haben es auch aufgelegt. Und daraus ist ein echter Hit geworden. Und ich würde sagen, Ein großer Erfolg von Zweiraumwohnungen ist DJ Pasi aus Pasewalk zu verdanken. Und da musste ich sofort dran denken, als du jetzt hier Pasewalk gedroppt hast. Dementsprechend würde ich jetzt schon mal einen Sonderantrag stellen, dass am Ende dieser Episode Wir trafen uns in einem Garten von Zweiraumwohnungen kommt, weil du einfach hier mit Pasewalk so eine Steilvorlage gemacht hast. Aber eigentlich bist du dran. Du musst natürlich darüber entscheiden, ob dieser Sonderantrag hier an dieser Stelle genehmigt wird.
Also Punkt 1, Antrag abgelehnt, weil ich habe einen Song.
Na gut.
Punkt 2,
dann hört's euch
dies
an.
Ist die Ausgabe dieses Podcasts, in der davon erzählt wird, welche Spiele man auf dem C64 gespielt hat und als es noch Zigarettenwerbung im Kino gab.
Ja, ja, es ist nicht so lange her, Freundchen. Also echt? 30 Jahre, naja.
Ja, gut.
20, naja.
That escalated quickly, weil eigentlich sollte es hier um junge Menschen gehen.
Ja, das gehört zum Gesamtbild dazu.
Ja.
Das muss man auch dazu sagen.
So, ich stelle dir jetzt eine Frage, weil du kennst dich mit Hansa aus und mit Pasewalk. Fällt dir noch ein anderer Ort ein, der 2a hat, wie Pasewalk?
Da bin ich schlecht in Stadt, dann Fluss. Also das könnte ja auch eine Kategorie sein.
Soll ich dir einen sagen?
Ja, bitte.
Groß-Bardau. Und dahin führt unsere Ausfahrt des Monats. Zurück zu den jungen Menschen. Mit Sarah.
Zum Glück nicht nach Aachen.
Wir sind hier beim Antritt, dem Fahrrad-Podcast auf Detektor FM. Und das heißt, dass dieser Podcast nicht auskommt ohne Fahrradgeschichten. Wir wollen eure Fahrradgeschichten haben und sammeln die ein in der Ausfahrt des Monats. Einmal im Monat ist mit einer Person und da sprechen wir über ein Erlebnis, das diese Person auf dem Rad oder mit dem Rad gehabt hat. Und das kann alles Mögliche sein, eine Weltreise, eine Trainingsfahrt, ein Sprintrekord, eine Langsamfahrt und natürlich auch eine Eichhörnchensichtung. Nehmt uns einfach ein Stück mit auf eure Ausfahrten.
Dann reden wir mit euch über Eichhörnchen, über eure Ausfahrten und so weiter. Und in dieser Ausgabe sprechen wir mit Sarah, Sarah Müller, die an einer Schule in Groß-Bardau bei Grimma in Sachsen arbeitet und dort mit einer Kollegin einen BC-Bus initiiert hat. Was das ist und wie es so läuft mit dem Bus, darüber sprechen wir natürlich mit ihr persönlich und sagen Hallo Sarah, schönen guten Tag.
Hallo ihr zwei.
Erste Frage ist relativ klar, fährst du lieber Fahrrad oder lieber Bus?
Lieber Fahrrad, logischerweise.
Aber dann müssen wir direkt zum Thema kommen. Bici-Bus, was ist das?
Ja, Bici-Bus, das kommt aus dem Spanischen, ist sozusagen ein Fahrradbus und das ist nichts weiter als ein Verband aus mehreren Fahrradfahrern, die ab einer Größe von 16 Fahrradfahrern sozusagen eine Busgröße einnehmen und dadurch auf der Straße die gleichen Rechte wie Autofahrerin haben. Sprich, man kann zu einer Zweierreihe fahren und muss entsprechend auch überholt werden und ist dadurch einfach in dem Verband geschützter und nicht so den Gefahren auf der Straße ausgesetzt.
Und wenn die Vorderachse vom Bus über die grüne Ampel fährt und dann springt die Ampel auf rot, dann kann auch der hintere Teil des Busses noch drüber fahren, ne?
Genau, korrekt, richtig, richtig.
So, Sarah, du hast mit einer Kollegin den Bici-Bus in Groß-Bardau gegründet. Warum habt ihr das gemacht?
Warum haben wir das gemacht? Also dem Ganzen geht voraus, dass seit vielen, vielen Jahren ein Radweg zwischen Grimma und Groß-Bardau gefordert wird und wir bereits letztes Jahr eine Fahrraddemo gestartet haben, nachdem der Ort auf uns zukam, ob wir das nicht als Schule unterstützen möchten. Genau, und dadurch ist noch kein Stück weiter geht oder immer noch irgendwie stagniert, kam dann der ADFC auf uns zu und meinte, hier, Bici-Bus wäre noch eine Option, um dann noch so ein bisschen Nachdruck zu verleihen und auch die Kinder einfach noch ein Stück weit mehr an das Fahrradfahren zur Schule heranzuführen. Genau, und dadurch auch jetzt im Mai wieder eine zweite Fahrraddemo stattfindet, haben wir gesagt, okay, am Weltumwelttag probieren wir mal so einen Bici-Bus aus. Das war der 22.04. und haben mal einen Testpilot gestartet sozusagen.
Stichwort Bici-Bus, da fragt man sich vielleicht, wenn man jetzt nur den Podcast hört, was zur Hölle soll das sein, wo kommt die Idee her? Aber das hat was mit Spanien zu tun, ne?
Genau, richtig. Das kommt ursprünglich aus Spanien, um genauer zu sein aus Barcelona. Da wurde 2021 die Initiative gegründet, dass praktisch ein Verband aus mehreren Fahrradfahrern gemeinsam von A nach B fährt, um einfach sicherer auf der Straße zu sein. Und 2022 kam das Ganze nach Deutschland und es gibt auch Bici-Bus Deutschland, diese Initiative. Ich glaube, Frankfurt war die erste Stadt, wo das Ganze gestartet ist und seitdem gibt es viele weitere Städte deutschlandweit, die dieses Projekt auf die Beine stellen. Beispielsweise auch letztes Jahr im September Leipzig.
Ich kenne es vor allen Dingen aus diesem Kontext Schule, ne? Kontext Schulweg. Gibt es das auch in anderen Zusammenhängen oder meint das, wenn man sagt Bici-Bus, das geht jetzt zur Schule oder vielleicht auch zum Kindergarten, weiß ich nicht?
Also aktuell weiß ich, dass es vorrangig für Schulwege oder auch meinetwegen Wege zum Kindergarten, also im Prinzip eine Möglichkeit ist für Schüler und Kinder und Jugendliche sicher von A nach B zu kommen, genutzt wird. Aber im Endeffekt kann da jeder dran teilnehmen. Also wenn das ein Projekt ist, was dann auch regelmäßig stattfindet, können dann auch Erwachsene das Ganze nutzen und auch da den Arbeitsweg von A nach B sicher gestalten. Also die Barriere soll so niedrig wie möglich gehalten werden, dass so viele Menschen wie möglich daran teilnehmen können, um halt sicher den Radweg zu bestreiten. Genau. Aber wie schon gesagt, aktuell wird es überwiegend genutzt, um Kinder sicher von A nach B zu bringen, beispielsweise auf dem Schulweg. Kindergarten ist mir gerade nicht geläufig, aber ich kann mir das auch gut vorstellen, dass das auch damit genutzt werden könnte und kann wird.
Doofe Verständnisfrage, aber Stichwort Bus, gibt es dann auch verschiedene Haltestellen? Also kann ich auch unterschiedlich zusteigen sozusagen oder mich beteiligen?
Genau, richtig. Also man hat immer einen Ausgangsort und einen Zielort und auf dem Weg kann es mehrere Haltestellen, also Stops geben, wo Radfahrer zusteigen können oder auch aussteigen können. Und wir haben beispielsweise auch einen Zwischenstopp gemacht und den haben wir eingelegt am Bahnhof, weil Schüler auch aus umliegenden Dörfern mit dem Zug oder auch Städten mit dem Zug nach Krimma fahren, von da aus dann mit dem Fahrrad weiter zur Schule, weil Großbeilau ist nochmal so 5 Kilometer von Krimma entfernt. Aber auch Lehrkräfte machen das Ganze, die zum Beispiel in Leipzig wohnen. Und wir sind praktisch auf dem Marktplatz gestartet und dann zum Bahnhof gefahren und von dort aus dann zur Schule. Und letztes Jahr in Leipzig, weiß ich, da wurden auch mehrere Schulen angesteuert. Also da wurden dann Stops an unterschiedlichen Schulen gemacht und Schüler von verschiedenen Schulen konnten daran teilnehmen.
Und ist es so, dass die Coolen immer hinten fahren wollen? Wie im Bus?
kann ich gar nicht so richtig sagen. Ich glaube, es sind dann eher, die Coolen sind eher vorne, weil sie halt mit die schnellsten sind, obwohl man darauf achten muss, dass halt alle ein Tempo fahren, damit der Bus, ne, der Verband nicht zu weit auseinandergezogen wird. Ich glaube, hier gilt das nicht mit den Coolen, sind die Coolen sind hinten und die eher Uncoolen sind vorne. Das kann man hier, glaube ich, nicht sagen.
Ja, Christian, der ist noch klassisch Schulbus sozialisiert.
Na klar.
Der ist noch nicht Generation Bissi-Bus. Du hast vorhin diesen Aktionstag erwähnt im April. Ist das jetzt eine einmalige Buslinie gewesen oder fährt der Bus bei euch jeden Tag inzwischen?
Ja, also erstmal hat er jetzt am 22.04. an dem Weltumwelttag stattgefunden. Genau, das ist richtig. Täglich kann man das nicht realisieren, weil es halt doch eine Versammlung ist, die angemeldet werden muss. Das heißt, das Ganze läuft halt offiziell hier über das Landratsamt Borna. Dort muss man dann vor Ort sein, noch ein Gespräch führen mit den Sachbearbeitern, mit der Polizei und so weiter und so fort. Das heißt, täglich ist das schwierig zu realisieren. Angedacht ist jedoch, dass es bald wieder stattfindet, eher gegen Ende des Schuljahres, wenn dann die stressige Prüfungsphase durch ist. Und ich weiß auch von anderen Städten, die haben es geschafft, das regelmäßig auf die Beine zu stellen. Ich glaube Halle zum Beispiel oder auch andere Städte. Also perspektivisch wäre es schon cool, das regelmäßig stattfinden zu lassen, das ist richtig. Aber es bedarf halt immer einem gewissen Maß an Organisation im Vorfeld.
Wir haben in diesem Podcast ja auch mit der Critical Mass Organisatorin aus Köln gesprochen und die hat auch gesagt, ja, das ist dann am Ende eben doch was auch, ich sag jetzt mal, organisiert werden muss. Du hast gerade angesprochen, Landratsamt, Polizei und so. Also ihr müsst das schon oder ihr meldet das dementsprechend auch sehr formell an.
Richtig, korrekt. Das ist eine Versammlung, die angemeldet wird, wie so eine kleine Demonstration. Und in unserem Fall war es so, dass wir morgens hingefahren sind und natürlich auch nachmittags zurück, weil die Schüler müssen ja irgendwie auch mit den Fahrrädern wieder nach Hause kommen. Und es würde keinen Sinn machen, wenn dann die Eltern nachmittags in die Schule kommen und dann die Fahrräder in den Kofferraum packen, logischerweise. Und deswegen waren es auch 2 Versammlungen, die angemeldet werden mussten.
Wenn ich das richtig verstehe, ist diese Versammlungsanmelden aber was eher so eine Sicherheitsmaßnahme ist, denn theoretisch, also 16 oder auch 20 oder auch 35 oder 43 junge Menschen könnten auch ohne Anmeldung im Verband fahren.
Da muss ich sagen, gute Frage. Da bin ich, so wie ich das erfahren habe und wie es mir erklärt wurde, auch von Seiten Verkehrsamt Leipzig zum Beispiel, die haben mich unterstützt bei der ganzen Geschichte, ist das schon eine Versammlung, die angemeldet werden muss, weil ist doch irgendwo ein gewisser Verkehrsstau dadurch zustande kommt und eine Blockade herrscht. Wir haben jetzt, wie gesagt, auch die Polizei dabei gehabt, weil unsere Strecke doch recht gefährlich ist. Das geht über eine Staatsstraße. Das ist die Strecke, wo halt auch der Radweg entlang führen soll, perspektivisch. Inwiefern das jetzt so ganz ohne Versammlungsanmeldung funktioniert, bin ich gerade überfragt. Ich würde sagen, dass es nicht möglich ist, außer ihr habt eine andere Information.
Ich habe da gar keine. Oder also ich weiß nur, dass ich ja auch in anderen Zusammenhängen, ne, fahre ich mit mehreren Leuten. Wir bilden quasi einen unangemeldeten Bus. Bin erst am Wochenende mit 100 Leuten unterwegs gewesen. Aber das ist eine andere Geschichte, weil ich verstehe natürlich auch diesen Sicherheitsaspekt daran. Wobei dieser Gedanke natürlich in meinem Kopf ganz hart crasht mit der Grundannahme, Straßen sind für alle da. Es ist da natürlich die Frage zu stellen, was diese Straße so unsicher macht und was man da ändern müsste. Aber ich schweife ab. Ihr habt an diesem Aktionstag den Bizibus fahren lassen. Was würdest du denn sagen, wie ist die Resonanz? Gibt es was, was vielleicht über diesen Tag hinaus wirkt und irgendwie in die Zukunft wirkt und vielleicht den Schulweg des einen oder anderen Kindes beeinflussen könnte?
Also die Resonanz war durchaus positiv, so sowohl von Schülerseite als auch von Lehrerseite oder auch Elternseite. Es waren auch Eltern dabei, die entsprechend begleitet haben. Also Fakt ist natürlich, dass immer erwachsene Begleitpersonen dabei sein müssen, um die Sicherheit zu gewährleisten und auch entsprechend die Fahrspur zu anderen Fahrspur abzusichern und nach vorne und nach hinten abzusichern. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das Früchte getragen hat im Sinne von, wir machen Ende des Schuljahres nochmal einen, da machen dann wiederum mehr Schüler mit, weil man hat schon gemerkt, am gleichen Schultag in den Pausen kamen andere Schülerinnen und Schüler auf einen zu und fragten, ist der heute gefahren, der Fahrradbus, oder fährt er nochmal oder macht ihr das morgen auch nochmal? Also obwohl wir das großspurig angekündigt hatten und auch beworben haben mit Infostand etc. pp., haben dann ja halt doch nicht so viele, also wir waren jetzt am Ende 25 Leute, das war total okay für das erste Mal dran teilgenommen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es perspektivisch schon noch mehr sind und vielleicht auch mehr angehalten sind, dann noch diese Forderungen für den Radweg zu unterstützen, weil sie Bock drauf haben, mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren, statt mit dem Elterntaxi oder dem Bus.
Jetzt sind wir hier in der Ausfahrt des Monats und da gibt es eine knallharte Frage, die fragen wir jedes Mal. Was war dein schönster Moment?
Was war mein schönster Moment? Gute Frage.
Als ihr losgefahren seid, als die gefragt haben, ob es nochmal stattfindet?
Als ihr am Eisladen gehalten habt?
Dafür hat man leider keine Zeit. Vielleicht das nächste Mal. Also ein cooler Moment war beispielsweise auf dem Hinweg, die Strecke wurde uns ja vorgegeben vom Landratsamt, mehr oder weniger, also durch die Stadt beispielsweise. Und da wurde auch eingeplant, dass wir eine Straße entlang fahren müssen, die doch einen starken Anstieg hatte. Und dadurch auch Schüler aus der Grundschule mitgefahren sind und Schüler aus der 5. und 6. hatte ich am Anfang so meine Zweifel, ob wir da alle hochfahren oder ob wir dann mehr oder weniger alle absteigen und hochschieben, weil der Verband muss ja zusammenbleiben. Aber die haben das so stark gemacht, die sind da alle aufgestanden und hochgestrampelt und waren sogar teilweise schneller vorwärts gekommen als die Erwachsenen. Das war eine coole Situation. Und auch auf dem Rückweg nachmittags hat man gemerkt, dass sich das Ganze so ein bisschen eingegroovt hat. Also am Anfang waren alle noch unsicher, wie funktioniert das und welches Tempo haben wir und wo fahren wir jetzt konkret, wie breit dürfen wir uns aufstellen. Und rückzu hat man gemerkt, dass da schon eine gewisse Übung zu erkennen war, dass das Tempo irgendwie gleichmäßiger war und alle gut zusammengefahren sind. Und so dieser Fortschritt, einfach diese Entwicklung zu sehen, das war sehr schön.
Ist aber natürlich im Schulbus immer, wenn es nach Hause geht, so, weil die Stimmung natürlich besser ist, wenn man die Schule verlässt. Ne?
Das würde ich bezweifeln, weil die Stimmung am Morgen, die war auch ziemlich gut. War zwar ziemlich kalt, wir hatten an dem Morgen -4 Grad und am Tag hat es dann doch nochmal geschneit. Aber die Stimmung war von vornherein super.
Das klingt gut. Jetzt nur noch zum Einordnen. Du hast gesagt, es waren 25 Leute. Ich meine zu wissen, dass eure Schule eine eher kleine ist. Willst du uns sagen, wie viele Schülerinnen und Schüler ihr insgesamt habt?
Also wir sind ein Schulzentrum, muss ich dazu sagen, bestehend aus Grundschule, Hauptschule, Oberschule und Gymnasium. Also ein wirklich komplettes Schulzentrum. Und wir sind insgesamt 350 Schülerinnen und Schüler. Und man muss aber dazu sagen, dass die Schüler nicht nur aus Grimma kommen, die beispielsweise diesen Weg dann bestreiten, den wir gefahren sind, sondern überwiegend aus dem Umland, aus anderen Dörfern und Leipzig. Aber trotzdem halt, wie gesagt, ein großer Anteil aus Grimma kommt, der dann den Radweg nutzen könnte.
Gut 10%, wenn ich in Mathe nicht ganz falsch aufgepasst habe.
Ja, genau. Aber es sind dann doch noch ein paar mehr. Also es sind nicht nur 10%, die aus Grimma kommen, sind schon ein paar mehr, aber es haben natürlich nicht alle dran teilgenommen. Ne? Also das ist schon so eine Sache, die kleinen Kids, die sind da eher Feuer und Flamme als die Jugendlichen, die dann morgen doch ein bisschen länger ausschlafen wollen, weil man natürlich früher aufstehen musste, um das Ganze mitzumachen. Genau.
Und für die Leute, die die Perle des Muldentales, die Stadt Grimma, nicht kennen und vielleicht auch noch nicht in Großbadau waren, du hast es vorhin schon erwähnt, wie weit es vom Bahnhof ist, glaube ich, zu euch. Aber sag's bitte nochmal, wie lang ist insgesamt die Strecke, die Busstrecke?
Also die gesamte Strecke, die wir gefahren sind, vom Marktplatz zur Schule sind 5 Kilometer. Und ab dem Bahnhof sind es ungefähr 3. Genau.
Und jetzt für die Kids, die gern wissen wollen, ob es den BC-Bus wiedergeben wird, was kannst du ihnen sagen? Wird es ihn wiedergeben?
Es wird ihn wiedergeben und wir versuchen es gegen Ende des Schuljahres wieder auf die Beine zu stellen. Genau, und falls das nicht klappen sollte aus mangels an Ressourcen, dann wird es auf alle Fälle im nächsten Schuljahr wieder zu Beginn des Schuljahres eingeben.
Sagt Sarah Müller in der Ausfahrt des Monats bei Detektor FM im Antritt aus Großbadau bei Grimma, denn sie hat da den BC-Bus initiiert und im April zum ersten Mal gestartet und wir haben gerade gehört, bald gibt es ihn wieder und sagen danke für das Gespräch und für die Einblicke und für mich auch ein bisschen nochmal, ja, ich sag mal Zusatzinfos zum Thema Schulbus und BC-Bus und Co. Dankeschön.
Danke dir, Sarah.
Gerne, gerne.
Christian, bevor ich mit dir doch nochmal in deine Vergangenheit reise und dich frage, wie du eigentlich zur Schule gekommen bist, möchte ich noch darauf hinweisen, dass es die Webseite bcbus.de gibt. Und dort steht, wie das alles funktioniert mit dem BC-Bus und wo es auch einen gibt und so. Und kann man sich informieren, falls man mit dem Gedanken spielt, hey, das wäre doch was. Vielleicht könnte man hier bei mir, nicht in Pasewalk, sondern in
Aachen,
genau, könnte man in Aachen zum Beispiel so einen BC-Bus einrichten. Und BC-Bus gehört zu den Top 5 Projekten, die in der Kategorie Ehrenamt für den Deutschen Fahrradpreis nominiert sind. Und ja, wenn dieser Podcast veröffentlicht ist, ja, am 23. Mai, ist nicht mehr so lange hin, gibt es die Preisverleihung und da wird man wissen, ob BC-Bus da sogar diesen Preis bekommt. Das wollte ich hier noch sagen.
Ja, also wenn ihr den Podcast schnell hört, also noch vor dem 23. Mai, dann könntet ihr noch mitbekommen, wie die Preisverleihung läuft oder dann danach auch einfach nachgucken. Ne? Aber absolut und ich finde, verdient. Ja?
Ja, und jetzt erinnere ich mich gerade an deine Erzählung. Und ist es so, dass du zu Fuß zur Schule gegangen bist?
Unterschiedlich. Es gab mehrere Schulen. Also
bist du mit dem Fahrrad auch zur Schule?
Ja.
Ah ja.
Also eigentlich immer, außer zur Grundschule, weil die war ungefähr 95 Meter von meinem Elternhaus entfernt. Da bin ich, glaube ich, auch mal mit dem Fahrrad zur Schule gefahren, aber einfach nur, weil ich Bock drauf hatte und es bergab war. Das war auch die Straße, wo ich Fahrradfahren gelernt habe. Die Heinrich-Zille-Grundschule in Starnsdorf, ich grüße Sie an dieser Stelle. Aber dann tatsächlich zum Gymnasium, zum Weinberg-Gymnasium in Kleinmachnow, bin ich immer mit dem Fahrrad gefahren und ich hatte 2 verschiedene Wege und ich bin wirklich fast nie mit dem Bus gefahren, ehrlicherweise. Ja, bin ich sehr gern gefahren und war eine gute Zeit. Waren so 3,5 Kilometer oder so. Eigentlich ein guter, war so 7. bis 13. Klasse. Ja, bin ich immer mit dem Fahrrad gefahren. Und es gab einen Kollegen, Albrecht, Nachnamen muss ich ja nicht nennen an dieser Stelle, der ist jeden Tag, ich glaube 20 Kilometer oder so, der war damals schon der...
Mit dem Fahrrad gefahren.
Ja, immer hin und zurück. Aus Großbern. Schöne Grüße auch an alle in Großbern, die uns da hören. Nee, da dachte ich damals schon, krass, krasser Typ. Und man dachte auch schon, muss aber auch über Landstraßen, da ist kein Fahrradweg und so. Also der war, der galt auch immer schon so als der Hardcore-Fahrradfahrer. Hat auch lange keinen Führerschein gemacht, bewusst, also als aktive Entscheidung. Das war damals gar nicht so üblich, weil eigentlich wollten damals alle unbedingt mit 18 irgendwie einen Führerschein haben. Hat Albrecht nicht gemacht, hat dann später einen gemacht. Aber der war so der Fahrrad-Rockstar, würde ich sagen. Der jeden Tag, auch bei jedem Wetter und so, auch im März schon in kurzer Hose und so. Also der war
aus Erfahrung, sage ich dir, das ist richtig, richtig gut, wenn man das hat, diese täglichen Kilometer.
Ja.
Was ich mich eben gefragt habe, 95 Meter.
Der ist übrigens auch immer zum Ballroom mit dem Fahrrad gekommen.
Na klar.
Ja, logisch. Ja,
ja. Ja. Und die 95 Meter Grundschule, war das damals so, dass es mehrmals geklingelt hat in der Grundschule?
Ja.
So, und dann bist du doch erst beim, also es hat 3-mal geklingelt und wann bist du, bei welchem Klingeln bist du losgegangen? Oder warst du damals noch nicht so frech? Hast du die Schule noch so ernst genommen?
Ich würde gern sagen, dass ich erst beim 4,5. Klingeln losgegangen bin. Aber wahrscheinlich saß ich schon eine halbe Stunde vorher im Raum und hatte meine Hausaufgaben schon gemacht.
Wirklich?
Ich war ziemlich engagiert. Ich bin auch gerne zur Schule gegangen. Auch schon in der Grundschule tatsächlich. Ich fand Schule irgendwie immer cool. Da hat man Leute getroffen, hat irgendwas gelernt und so. Konnte was über die Hanse lernen vielleicht. Nee, ich glaube, in der Schule habe ich nie was über die Hanse gelernt. Aber das führt wieder zu weit.
Das kann man danach.
Aber man hat spannende Leute getroffen und zwischendurch auch ein bisschen Input bekommen und so. Ich fand Schule immer super. Also tatsächlich war ich nie so jemand, der sagt, ich muss in die Schule oder so. Ich fand ich irgendwie immer, da war ich, glaube ich, so ein sozialer Typ, der das irgendwie ganz gut fand. Große Pause war geil und so, ja.
Okay, also bist du da ehrlos?
Ja. Ich bin ehrlos, genau, hat man sich vielleicht sogar schon mit Leuten getroffen oder irgendwie sowas und dann hat man oder noch eine Runde gekickt oder irgendwie sowas. Also, nee, ich war nie so auf dem letzten Drücker, so, ja. Später dann, eher so auf dem letzten Drücker. Und wie war das bei dir?
Ich bin viel mit dem Rad in die Schule gefahren.
Wie weit war es denn? 105 Meter?
Nee, ich war an einigen Schulen und das weiteste waren so auch 20 Kilometer.
Das ist schon Albrecht-Style, wie ich sagen würde.
Ja, das war dann
Aber schon kurz vorm Abi, oder?
Na, das waren die letzten 3 Jahre vorm Abi, genau.
Ja, da kann man das schon mal machen.
Ja, als mich dann das Schicksal traf, wie das, glaube ich, auch vielen anderen Leuten ging, ich habe also erst in einer Großwohnsiedlung gewohnt, also im Plattenbau, ne? Und dann hat sich das dort so in den 90er Jahren, Ende 90er Jahre auseinandersortiert, wer das irgendwie konnte, ist dort weggezogen. Vorher sind alle hingezogen. Mhm. Ne? Also wir sind aus so einer schimmeligen Altbauwohnung dahin.
Klassisch. So. Für DDR-Verhältnisse muss man sagen.
Genau,
ja.
Genau. Mhm. Und dann natürlich die Suburbanisierung des Häuschen auf dem Land wurde gebaut.
Einfamilienhaus, ja.
Einfamilienhaus, genau. Und ich sollte dann auch gar nicht weit weg von Grimma, sollte ich dann auf die Schule gehen, habe ich gesagt, mach ich nicht. Schule muss noch Stadt sein und dann war ich in einer Schule in Leipzig, die relativ zentral ist. Und dann bin ich multimodal am Start gewesen, bin oft morgens mit der S-Bahn gefahren, und also Fahrrad in der S-Bahn und dann mit dem Fahrrad dann wieder zurück. Aber eigentlich war diese Fahrradmarke schon, das war schon vorher da.
Das wollte ich dich gerade fragen. War da dir schon klar, dass das Fahrrad in deinem Leben eine Rolle spielen würde und du 25 Jahre später darüber im Podcast redest?
Nee, also ich sag's so, dass das passieren würde, also dass das Fahrrad diese Rolle spielen würde, war schon klar. Es war nur vielleicht mir noch nicht klar, aber das ist ja egal.
Ah, okay.
So, ich erinnere mich, dass vorher, also als ich an einer der Schulen in der Großwohnsiedlung, die ich besuchte, als wir in irgendeiner Klasse eine Exkursion ins Klärwerk hatten.
Jetzt bin ich auf den Fahrradbezug gespannt. Aber,
ja, da weiß ich noch, dass die ganze Klasse mit der Straßenbahn gefahren ist. Bis auf Gerolf Meyer.
Gerolf Meyer ist
mit dem Fahrrad nebenher gefahren und hat da auch festgestellt, sag mal, die sind gar nicht schneller als ich. Ja. Weil die müssen ja ständig anhalten. Ja. Ich muss das ja nicht.
Ja.
Nee, das hat sich dann so ergeben. Und ich glaube auch, durch diese Schulwechsel, Umzüge, irgendwas, habe ich das dann auch entdeckt, wie gut so ein, also dass man solche Distanzen ganz einfach zurücklegen kann. Ja. Und ich wurde jetzt erst wieder überrascht, dass mein Neffe, ja, neulich habe ich meinen Nichten erwähnt, jetzt erwähne ich meinen Neffen. Ich habe nämlich auch den besten Neffen, den ich mir vorstellen kann. Ja. Der ist 13 geworden, der ist mit mir über 100 Kilometer gefahren.
Krass.
So, ne? Und der hat nämlich auch so einen Schulweg, irgendwie so 12, 13 Kilometer, also 25, 26 am Tag, und das bringt echt richtig was.
Ja.
Und der ist aber auch gesegnet mit einem Weg, der dann relativ sicher geht, das heißt relativ wenig öffentliche Straßen. Und um jetzt mal von unseren diversen Schulwegen und so zurückzukommen zum Bici-Bus, ich finde das cool, dass es den dort gibt, aber ich hoffe, dass es den öfter geben wird als das eine Mal.
Total. Und da bin ich wieder bei meiner, ja, ich sag mal, Erinnerung an die Schule. Ich hätte es natürlich total cool gefunden, nicht nur alleine oder manchmal mit einem Kumpel zur Schule zu fahren, sondern vielleicht mit 20 Leuten oder so, weil das ist ja auch sozial irgendwie total angenehm, wenn man sich da austauschen kann. Außerdem kann man dann viel besser die Hausaufgaben abschreiben noch im Nachhinein, weil man irgendwie feststellt, wer das noch machen musste und wer sie überhaupt gemacht hat und so. Nee, finde ich tatsächlich irgendwie.
Und wir haben das leidige Thema, also ich nenne es jetzt so, ne, das schwierige Thema Fahrradinfrastruktur auf dem Land wieder da. Ne? Weil Grimma, Kommune, dann dazwischen, ich weiß nicht, was für eine Straße ist. Ich glaube, es ist keine Bundesstraße.
Nee, Staatsstraße, hat sie, glaube ich, gesagt.
Staatsstraße, genau. So, und dann Großbadau, und da haben wir wieder das, und da sind wir wieder bei diesem Thema. Und ja, an sich finde ich Bici-Bus coole Sache, aber.
Ja, wenn es regelmäßig dann irgendwann mal
das
funktioniert.
Ja, wünsche ich denen eigentlich, weil ich glaube, das macht total Spaß. Und diese, also ich kann es nur nochmal sagen, diese
körperliche. Ja, cool, einmal die Woche, freitags, montags, ist ja wurscht, Mittwoch, wenn man wüsste, hey, da fährt der Bici-Bus.
Ja, und auch diese, naja, alles, was da dranhängt, was du dann, wenn du das entdecken kannst als junger Mensch, also ich bin da wahnsinnig dankbar dafür, dass mir das möglich war. Ich weiß, dass ich dann irgendwie in dieser Zeit auch dann halt in meiner Freizeit irgendwie losgefahren bin, weil ich erfahren habe, was ich alles machen kann mit diesem Gegenstand. Und da ging das so los. Und deswegen sage ich auch, das war schon klar, dass ich sowas machen werde. Das war mir vielleicht noch nicht klar, aber ist ja egal. Ich muss ja nicht alles wissen. Ja? Weiß ja auch noch nicht, zu welchen Höhen wir uns hier aufschwingen im nächsten Jahr.
Wer weiß das schon?
Ja.
Oder Tiefen auch. Kann auch durchaus sein.
Oh Gott. Ja.
Auch daran arbeiten wir hart. Ja.
Aber wir können uns da immer nur Schritt für Schritt nach vorn arbeiten, und das machen
pedalieren.
Wir natürlich auch. Ja, genau.
Pedalieren.
Und das machen wir natürlich auch. Und das machen wir auch im Juni 2024.
Da müsst ihr ein bisschen warten. Also der Juni hat sozusagen im Freitagslosglück so ein bisschen Pech gehabt. Das heißt, die nächste Ausgabe kommt erst am, ich glaube, 7. oder so, ne?
Das ist ganz richtig. Aber ich kann sagen, der Juni wird eingeläutet mit dem Internationalen Kindertag am 1.
Ach, da schließt sich der Kreis.
Genau.
Ja.
Und am 7. Juni gibt es dann die nächste Ausgabe dieses Podcasts. Ihr erreicht uns unter antritt@detektor.fm mit Lob, Kritik, Anregungen, Ausfahrten, auf Facebook, bei Mastodon und auch bei Instagram, wo unser Account heißt antritt.podcast. Dort findet ihr uns auch.
Findet man vermutlich auch, wenn man einfach Antritt in die Suche eingibt, aber absolut richtig, das ist der richtige Name, antritt.podcast. Und da du mir meinen Antrag abgelehnt hast, wir trafen uns in einem Garten von Zweiraumwohnungen zu spielen, möchte ich an dieser Stelle auf euren Streamingdienst des Vertrauens verweisen. Ihr könnt ja da mal reinhören. Für mich ist es tatsächlich irgendwie, auch im wahrsten Sinne des Wortes, immer so ein bisschen so eine Zeitreise. Ich denke an Pasewalk und DJ Pasi. Grüße, falls du das hier hören solltest. Und dann kann ich nur sagen, bist du dran mit einem Song? Weil beim letzten Mal war ich ja dran, deswegen habe ich hier jetzt sozusagen keine Verfügungsgewalt und bin gespannt, was du dir ausgesucht hast. Ich nehme an, nicht Zweiraumwohnung.
Nicht Zweiraumwohnung.
Und aber auch nicht Einraum- oder Dreiraumwohnung.
Nein, nichts von dem. Aber es gibt einen Song, der fiel mir ganz kurz vor dieser Aufnahme wieder ein. Und zwar fiel er mir ein, weil er eigentlich sehr gut diese, in meinen Ohren, so eine gewisse jugendliche Stimmung illustriert und darüber spricht, was so alles in diesem Schulalter passieren kann, wer da so alles hingeht. Und ich kann es nicht gut beschreiben. Ich sag's einfach so, wie der Song heißt. Der Song heißt The Glow und es geht um The Glow in dieser Zeit des Heranwachsens. Und er ist natürlich von Sylvan Esso. Und er muss an dieser Stelle laufen.
Wird er auch. Und vielleicht können wir in der Spotify-Playlist trotzdem die Zweiraumwohnungen mit Wir treffen uns in einem Garten integrieren.
War das jetzt auch ein Antrag?
Bist du da dagegen? Ja, ist auch ein Antrag.
Oder wird er auch abgelehnt? Ja, wir werden mal drüber nachdenken.
Okay.
Ob wir das machen, genau. Es gibt auch diese Playlist. Gut, dass du darauf hinweist. Entschuldig bitte, dass wir diesmal noch ein bisschen ausschweifender waren, als wir das sowieso schon manchmal sind. Wir wünschen euch gute Fahrt, sichere Fahrt und ich gratuliere allen, die in dieser Phase des Entdeckens sind, was man alles mit so einem Fahrrad machen kann. Und ich habe die Vermutung, dass sowas wie Critical Mass und BC Bus auch dazu beitragen könnte.
Und ich bin sehr gespannt auf The Glow von Sylvan Esso und sage danke, Gerolf, bis zum nächsten Mal.
Kennst du nicht The Glow?
Könnte ich jetzt nicht vorsingen.
Okay, ja. Können wir vielleicht beim nächsten Mal machen. Alles klar. Gute Fahrt. Tschüss.
Ciao.